Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von OMR Takeaway. Ich bin Roland, ich bin Chefredakteur von OMR. Ich suche den ganzen Tag nach spannenden Stories und den wichtigsten News aus dem digitalen Marketing. Und mir gegenüber sitzt Julia.
Genau, ja. Ich bin Julia und arbeite als Plattformexpertin bei OMR. Das heißt, ich scrolle quasi die ganze Zeit durchs Internet auf verschiedenen Plattformen, Social Media und gucke, wie man mit Content am besten Reichweite generiert. Chef's Choice. Ja, genau. Und Roland und ich, wir sitzen jetzt hier. Roland vor dem Mikrofon mit seinem Stanley Cup am Wasser
trinken. Mit Namen drauf.
Mit seinem Namen drauf. Also er ist auch noch graviert.
Habe ich geschenkt bekommen.
Das heißt, danke für diesen Zusatz, das heißt, Roland ist auf jeden Fall, was Getränke angeht, immer am Nabel der Zeit und hat sich jetzt auch mal in seinem LinkedIn-Feed umgeschaut und ist da auf was ganz Spannendes gestoßen. Erzähl mal, Roland.
Genau, Lab Coffee. Ich glaube, wer so im Business- und Digitalbereich unterwegs ist und da Leuten auf LinkedIn folgt, ist an dem Thema in den letzten Wochen nicht so vorbeigekommen. Was ist Lab Coffee? Das ist eine Kaffeekette und die so ein bisschen nach dem Startup-Prinzip aufgezogen wird. So ein bisschen das neue hippe Starbucks. Und das auch von zwei Typen aus der Berliner Startup-Szene, die vorher da in vielen Startups aktiv waren. Von Investoren aus Berlin und auch aus den USA unterstützt finanziell. Und die haben jetzt schon in Berlin 16 Filialen, haben in München 4 und jetzt gerade in Hamburg haben sie die erste Filiale eröffnet und das hat relativ hohe Wellen geschlagen. Ich weiß nicht, ob welche davon an deinem Ufer angespült worden sind quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also es spaltet quasi gerade das Internet, wenn man es total übertreiben will, die Gesellschaft, weil es gibt da nämlich zwei Seiten. Also diese Firma macht vor allen Dingen Marketing damit oder ist vor allen Dingen gerade bekannt dafür, dass sie den Kaffee halt relativ billig anbieten. Und da gibt es jetzt die einen, die sagen, das ist aber nicht gut für die ganzen kleinen Cafés, weil alle Leute wollen dann nur noch den billigen Kaffee und die können sich das halt nur so leisten, diese ganzen Dumpingpreise, weil sie eben von den ganzen Investoren gebackt wurden. Und dann gibt es die andere Seite, die aber sagt, hey, das ist doch total normal und es ist einfach Konkurrenzkampf auf diesem Markt.
Ist ja auch gut, wenn sich Leute jetzt einen Kaffee leisten können, den sie sich vorher nicht leisten konnten vielleicht.
Genau. Genau, da wird gerade relativ scharf diskutiert im Internet. Und da wollen wir uns aber gar nicht zu lange aufhalten, sondern wir sind ja hier, um ein bisschen das Marketing zu beleuchten. Und das war tatsächlich auch schon vor diesem Shitstorm, der jetzt natürlich auch wieder gut Marketing für die gemacht hat. Aber schon davor haben sie ein paar Maßnahmen getroffen, die ihnen ganz gut getan haben.
Auf jeden Fall hilft es dieses Preisthema. Das ist ja auch das, was gerade die Leute so polarisiert, kann man sagen. Der Espresso kostet 1,50, der Cappuccino 2,50. Und ich glaube, das ist auch das, was man in allen Presseberichten liest. So, diese Preise sind in allen Berichten, die ich gelesen habe, wiederholt worden. Und was man wissen muss, dass sie den Kaffee aus dem Vollautomat machen. Normalerweise bei den ganzen Hipster-Cafés steht da die teure Siebträgermaschine. Bei denen sind die Maschinen auch teuer, kosten angeblich 50.000 Euro. Aber da wird halt eben ganz viel automatisiert und die Leute müssen am Schluss quasi nur noch den Plastikbecher oder den Pappbecher drunter halten und nur noch den Milchschaum machen. Und ansonsten läuft das schon alles von selbst. So.
Ganz am Anfang in ihrem eigenen Marketing haben sie das ja auch sehr gepusht, dass das nach vorne gebracht wird in ihren ganzen Videos und Social und sowas alles.
Genau,
ne?
Ja. Ich habe mich mal im Instagram-Feed zurückgescrollt und habe auch mal ein Interview mit einem der beiden Gründer mir angehört und der hat das eben auch nochmal gesagt, dass sie eins der ersten Reels, was irgendwie so fünfstellige Abrufzahlen hatte, war irgendwie, wo jemand aus dem Kaffeefenster quasi einen Kaffee klaut und dann läuft die Barista läuft ihm hinterher und ruft ihm, hey, der kostet doch nur 2,50 und da dreht sich um wirklich nur 2,50. Ich glaube, dieser Preispunkt funktioniert einfach. Also es gibt ja auch im Supermarkt, achten die Leute immer drauf, wie viel der Kaffee kostet oder wie viel die Butter kostet und anhand dessen gucken sie, ob der Supermarkt billig ist oder nicht und ich glaube, genauso ist mit dem Espresso und dem Cappuccino bei diesen Ketten und das ist halt so ein Ankerpreis und damit kann man halt super signalisieren, wir sind viel günstiger als die anderen und das zieht dann für sich schon mal Aufmerksamkeit.
Genau, diese Preise können sie sich eben unter anderem leisten, weil sie selbst sagen eben diese Vollautomaten und sie mieten halt kleinere Spaces in so Hotspots an. Das heißt, es ist jetzt kein großes Café mit gemütlichen Sesseln, wo du irgendwie 3-4 Stunden sitzt und ein Cappuccino trinkst, sondern es ist alles auf To-Go ausgerichtet.
Genau, und wenig Fläche heißt geringe Miete, geringe Kosten, geringere Personalkosten durch die Automaten. Das heißt, sie sparen da an einer Seite und können dann dadurch dann halt angeblich eben die niedrigen Preise anbieten. Und das haben sie auch in der Anfangszeit ganz offensiv kommuniziert, muss man sagen.
Genau. Und eine Sache, die sie ja auch noch gemacht haben, wo wir gerade bei kleinen Spaces sind, haben sie aber trotzdem diese Spaces immer genutzt für Kollaboration. Ja. Also die haben da ganz junge, frische Firmen immer angeschrieben oder weiß ich nicht, haben da irgendwas zustande gebracht, dass da zum Beispiel Kess Berlin wird dir wahrscheinlich nichts sagen, mir aber schon.
Nagellack oder irgendwas Kosmetik-Beauty-mäßiges.
Genau, ja. Also Kosmetik-Beauty, ich weiß gar nicht, ob die Nagellack machen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Sachen Kosmetik fürs Gesicht machen. Relativ junge und coole Firma oder haben aber auch mit größeren was gemacht, also auch so Adidas Running und
ja,
sowas alles.
Ja, sie haben
alles.
Run Club mit Adidas, sie haben, ich habe mal geguckt, mit Bumble haben sie eine Veranstaltung gemacht, einen Chemistry Coffee, dass du beim ersten Date dann erstmal nur beim Kaffee gucken kannst, ob die Chemie stimmt. Mit Sol de Janeiro, das kenne ich jetzt mittlerweile schon, so eine hippe Kosmetik-Beauty-Marke, die eine Brazilian Bum-Bum Cream, habe ich mir sagen lassen, ist das der Hitseller.
Aber ist die Frage, ob du auch weißt, was es ist?
Irgendwas, mit dem man sich, keine Ahnung, ich will jetzt nichts, will mich jetzt nicht hier zu sehr exponieren. Sag mal.
Ich habe es jetzt gerade nebenbei gegoogelt. Es ist tatsächlich einfach nur eine Körpercreme. Es ist einfach nur eine Bodylotion.
Aber offensichtlich für den Hintern ja auch offensichtlich. Naja, aber also Lululemon, Uniqlo, On Running, High Snobiety, das Who's Who der Hipster-Marken, sage ich jetzt mal, mit denen haben sie kollaboriert. Und ich fand das ganz interessant. Ich hab mich umgeguckt. Zum einen gibt's ja solche Tools. Es gibt ja diese Meta-Ads-Library, wo man gucken kann, was für Werbung Unternehmen geschaltet haben. Dann habe ich einfach mal Lab Coffee eingegeben und habe von denen selbst gar keine Werbung gefunden. Aber häufig sind das diese Kollaborationspartner, die dann Ads schalten. Oder sie haben eben auch mit diesen Stadtmedienmarken wie mit Vergnügen haben sie irgendwie Verlosungen gemacht. Oder wenn sie halt irgendwie mit einem Markenpartner irgendwie ein Event gemacht haben, irgendein Morning Rave oder sonst was in der Filiale, hat mit Vergnügen das dann beworben. Das finde ich auch ganz clever. Also da sind sie nie immer selbst als Absender aufgetreten, sondern haben halt eher diese hipperen Marken dann vorgeschickt und haben damit dann Werbung gemacht und Aufmerksamkeit
generiert. Die größeren
Marken
haben dann für die Werbung geschaltet.
Ja, also ich glaube jetzt nicht der Worldwide Adidas Account oder so, aber bei so kleineren Marken oder halt bei diesen Medienmarken oder auch mal Influencer, wir haben ein Tool, Infludata haben wir Zugang, wo man gucken kann, welche Influencer für bestimmte Marken werben. Und da war, glaube ich, bei Lab Coffee war auch was von dem Marcus Butler, glaube ich, der Ex-Freund von Stephanie Giesinger.
Ja!
Der irgendwie eine eigene Marke, Ant-Sports, Ant-Running, irgendwie sowas.
Ja.
Mit denen hatten die auch mal was. Und dann hat der das offenbar auch gepostet, zumindest in seinen Stories.
Ja, auf so Influencer-Marketing haben die sich sowieso auch total raufgesetzt. Also ich habe das Gefühl, jeder, der da in Berlin irgendwie ein bisschen was an Creator-Tum macht und bei denen im Café auftaucht, wird sofort vor die Kamera gezogen und mit denen nehmen die dann sofort ein Video auf und stellen ihnen da Fragen. Also richtig smart und auch das mit den Kollaborationen hören wir ja auch nicht zum ersten Mal.
Ich habe es mir angeguckt und habe ganz zufrieden gedacht, im Grunde genommen ist das ein bisschen so eine Mischung aus dem, was wir seit Jahren in unserer State of the German Internet Keynote erzählen. Collabs hatten wir vor Jahren schon mal. Jetzt hatten wir gerade IRL-Marketing hier mit Run-Clubs und was weiß ich. Im Grunde spielen die genau das OMR-Playbook nach, wenn man sich mal ganz selbstzufrieden auf die Schulter klopfen will. Ja. Was wir nicht tun.
Natürlich nicht, aber es funktioniert. Aber eine Sache, die ich auch noch mega spannend fand, die du rausgefunden hast und dann im Skript runtergeschrieben hast, war dieses digitale CRM. Das ist ja auch so ein kleiner Hack, ne?
Ja, also im Grunde ist das ganz naheliegend und jeder, der Marketing-Crack ist und für den ist CRM nichts Besonderes. Aber für so kleine Cafés, ich glaube, die machen das immer noch zu selten. Es gibt Cafés mit Stempelkarten und so weiter, aber die wenigstens haben eine digitale Lösung. Und ich bin eben bei hier Bitte Lab Coffee in der Nachbarschaft bin ich zweimal hingegangen, habe es ausprobiert und da ist so ein kleines Schild, digitale Stempelkarte, ladst dir runter. Also du musst es noch nicht mal runterladen, ist ein QR-Code und dann kommst du auf die Website, musst dich einmal mit Namen und E-Mail-Adresse anmelden. Dann kriegt man eine Mail, da ist einfach ein QR-Code drin und den kannst du speichern in deiner Apple Wallet. Musst dir also noch nicht mal eine App runterladen, wo auch viele Leute keinen Bock drauf haben, sondern speicherst dir das auf deinem Apple Wallet und dann kannst du künftig diesen QR-Code immer da scannen und dann wird das automatisch registrieren und du kriegst immer per Mail Info, du hast jetzt so und so viele beim sechsten Getränk oder so ist dann gratis.
Also super schnell, wenig Klicks und sie haben halt dann jetzt deine E-Mail.
Genau, ich glaube, dieses E-Mail einsammeln ist halt total smart. Das hat der Gründer in diesem Interview, was ich gesehen habe, auch gesagt. Du machst das dann und dann melden wir uns nach ein paar Wochen per Mail, fragen erstmal, welche Produkte, wie findest du unsere Produkte, was für Produkte hättest du noch gern bei uns? Also ich habe es jetzt erst vor kurzem gemacht, deswegen habe ich noch nicht solche Einladungen bekommen, aber ich würde davon ausgehen, dass sie solche Event-Einladungen dann mit solchen Collab-Themen, dass sie die auch per E-Mail rausschicken. Und es ist ja, glaube ich, einfach super smart, die E-Mail-Adresse von deinen KundInnen zu haben und dann nicht darauf angewiesen zu sein, dass Instagram dich durch den Algorithmus durchlässt. So ist ja ein einfacher Hack, aber ich glaube, so gerade im stationären Kaffeekettenbereich machen das vielleicht noch nicht alle so.
Ja, also super cool. Es bleibt auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen jetzt nach diesem Shitstorm, ob das jetzt abflacht oder ob die Preise halten können.
Ja, also ich finde diesen Shitstorm finde ich auch super spannend, weil ich habe bei uns im OMR-Slack einmal rumgefragt und ich glaube hier gerade meine KollegInnen, die sind ja noch alle jünger als ich und wir arbeiten hier direkt nebendran, also es ist wirklich ja total die Zielgruppe und ich würde sagen 80% der Leute kannten jetzt die Marke, wenn sie gekannt haben durch diese kritische Berichterstattung, dass sie irgendwelche TikToks oder Reels gesehen haben, die sich kritisch damit auseinandergesetzt haben und da habe ich mich schon fast gefragt, ob die es so ein bisschen darauf angelegt haben, diese Kontroverse zu generieren, weil wenn man jetzt sieht, die werden überall mit der Botschaft gepusht in allen Medien, die werden kritisch diskutiert, weil der Kaffee zu günstig ist, kostet nur 1,50 der Espresso, 2,50 der Cappuccino, dann ist das, glaube ich, nicht das Allerschlechteste, was hier passieren kann. So. Es gab es ja auch mal bei Gorillas irgendwie dieses Kritik am Anfang, in 10 Minuten ist deine Lieferung da und das deswegen sind die Rider so unter Druck, aber es hat dann gleichzeitig auch die Botschaft transportiert, in 10 Minuten ist deine Lieferung da und es war für die vermutlich auch nicht schlecht und irgendwann...
Naja, also wir hoffen aber trotzdem mal, dass es mit Lab Coffee, wir sagen mal, dass es vielleicht nicht so ausgeht wie bei Gorillas.
Ja, schauen wir mal. wir sind ja vollkommen neutral, aber ja, also man weiß halt nicht, wie diese Stimmung dann gibt. Ich habe mir dann mal die Google Maps Bewertung angeguckt. Gibt es auch schon wirklich viele negative Bewertungen. Es gibt sogar einen Instagram-Account, irgendwie Lab Resist, von Leuten, die sich darüber beschweren, machen hier unser Kiez-Café ist kaputt und so weiter. Der Protest ist schon groß, aber gleichzeitig generiert es eine enorme Aufmerksamkeit.
Ja, deswegen. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Wir werden das auf jeden Fall unter Beobachtung halten. Du hast ja jetzt auch eine Stempelkarte. Mal gucken, ob du die noch voll bekommst.
Mal gucken. Ich trinke ja gar keinen Kaffee, aber ich habe mir dann typisch irgendwie einen Chai Latte und einen Matcha schön gekauft.
Du magst lieber dein Wasser.
Der erste Matcha meines Lebens.
Du magst lieber dein Wasser aus deinem Stanley Cup.
Genau.
Auf die Hand.
Okay, ja, ich habe noch ein weiteres Thema mitgebracht und zwar ist jetzt gerade diese Woche eine neue Studie rausgekommen und ich höre schon mal dem Thema Studio. Pennen viele ein, aber ich finde
es... wird nerdig.
Ja, es wird nerdig, aber ich finde es schon ganz interessant und zwar eine Studie, How People Use ChatGPT. Also 63
die,
Seiten.
Die, wo man sich natürlich alle durchgelesen hat.
Die ich mir natürlich aufgesaugt habe und ich jetzt komplett hier vorlesen werde. Nee, ChatGPT ist ja ein Riesenthema und es sind sehr seriöse Absenderautoren, ein US-Forschungsinstitut, Harvard, Duke, und es sind so renommierte US-Unis, OpenAI hat mitgearbeitet, deswegen muss man vielleicht so ein bisschen überdenken, wie neutral diese Studie ist. Trotzdem, ich glaube jetzt auch durch diese anderen Absender sind das schon keine irgendwelche manipulierten Umfragen, sondern die haben halt wirklich Daten, Nutzungsdaten ausgewertet und insofern finde ich das schon ganz interessant. Natürlich zeichnet es trotzdem für OpenAI ein sehr günstiges Bild, aber ja, ich finde es schon spannend.
Erzähl uns doch mal, was so spannend ist.
Also zum einen gibt es nochmal aktualisierte Nutzerzahlen. 700 Millionen wöchentliche NutzerInnen hat ChatGPT, was ja schon wirklich eine relevante Größe ist. Und die Hälfte davon ist zwischen 18 und 25 Jahren. 52% Frauen, also eine sehr junge, sehr diverse Zielgruppe für OpenAI. Natürlich auch eine super Botschaft. Früher war es wohl mehr männlich und mittlerweile hat sich die Kluft geschlossen. Und 70% der Prompts, die sie da gelesen haben, sind privater Nutzung. Das hat offenbar auch sehr zugenommen. Vorher war es vorwiegend beruflich und mittlerweile ist es mehr privat. Finde ich schon auch interessant. Und es zeigt ja auch ein bisschen, dass OpenAI das jetzt so veröffentlicht, zeigt ja auch ein bisschen diesen Anspruch, wir möchten so eine große Plattform werden im Endkundenbereich, im B2C-Bereich, ein Gatekeeper werden. Und diese Daten werden ihnen da sicherlich helfen, das zu argumentieren.
Eine Sache, die du gerade eben gesagt hast, ist, dass die Prompts quasi ausgewertet haben. Und die Frage, die ich da habe, haben die Prompts ausgewertet oder haben die Leute befragt?
Also so wie ich es gelesen habe, haben sie wirklich Konversationen ausgewertet, haben ein Sample an Konversationen gehabt und die dann ausgewertet, angeblich irgendwie privacy preserving, dass sie offenbar irgendwie persönlich identifizierbare Informationen irgendwie vorher rausgeschnitten haben. Aber offenbar wirkliche Konversationen, die die Nutzer mit ChatGPT geführt haben.
Okay, da vertrauen wir da jetzt einfach mal, ne? Aber eine Frage, weil wir ja auch sowieso gerade in dem KI-Thema sind. Ich habe in deinem wunderbaren Newsletter, ich glaube letzten Freitag oder sowas war das da drin, Rolands Recap, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, einmal zu abonnieren. Da geht Roland nämlich nochmal super in die Tiefe bei Themen. Also alles, was ich ihm hier nicht erlaube, was ich hier rauscutten möchte.
Das ist zu sehr abhörde.
Das ist in dem Newsletter drin, deswegen gerne abonnieren. Und da war zum Beispiel auch drin, dass Gemini im App Store jetzt auf Platz 1 ist und ChatGPT überholt hat.
Ja, genau. In der letzten Woche in USA, UK und auch Deutschland. Fand ich auch krass. Ich habe so Zugang zu einem Tool, wo man so Schätzungen für die Gesamtdownloads angucken kann. Also bei den Gesamtdownloads ist ChatGPT noch deutlich vorne, irgendwie im dreistelligen Bereich und Gemini ist noch im zweistelligen Millionenbereich.
Mhm.
Aber sie sind jetzt im App Store auf Platz 1 und das finde ich schon, ich glaube, da sollten bei OpenAI die Alarmglocken schrillen. Und ich glaube, es ist getrieben von Nano Banana. Wer es nicht kennt, dieses.
Das war ja so lustig, ja. Aber das habe ich mal, das war bei mir mal offen, als ich mich bei Gemini eingeloggt habe und dachte mir dann, Google, warum nennst du deine Picture-KI Nano-Banana? Ist euch nichts Besseres eingefallen? Also, das fand ich wirklich total absurd, ehrlicherweise.
Aber ich finde es aus Marketing-Sichtpunkten total clever, weil irgendwie Gemini Flash 2.5, wer kann sich den Scheiß merken? Nano-Banana ist doch viel eingängiger und bleibt dir total in den Kopf. Also,
aber das klingt ja nach so einem Kinderfilm. Also, das ist so, gehen wir auf die Reise zu Nano-Banana.
Und deswegen bleibt sie im Kopf. Und vor allen Dingen, was sie auch clever gemacht haben, also, wer es nicht weiß, das ist eben dieses neue Bildergenerierungsmodell von Google, was super gut funktioniert und was zum ersten Mal es hinbekommt, ein Bild, so eine Konsistenz zu behalten. Wenn man sagt, hier, lass die Person so, wie sie ist, aber ändere den Hintergrund, dann bleibt die Person genauso, wie sie ist. Oder wenn du ein eigenes Produkt, ist auch fürs Marketing relevant, wenn du ein eigenes Produkt da einbaust, zeigst und dann nur den Hintergrund ändern willst, dann wird das Produkt nicht verändert. Und
also quasi das, was Word damals nie geschafft hat, wenn man mal ein Bild verschiebt, dass sich dann nicht
das
der ganze
Format
Text...
Verschossen.
Genau, das
Korrekt.
Hat jetzt Nano Banana geschafft mit Bildern.
Genau. Also wenn ihr jetzt eure Magisterarbeit schreibt oder Masterarbeit schreiben die jungen Menschen ja heutzutage, dann macht es mit Nano Banana, genau. Was sie auch clever gemacht haben, ist, dass sie das erstmal quasi so geheim ins Netz gestellt haben, auf so eine Website LM Arena, wo man so verschiedene Modelle gegeneinander testen kann. Und dann haben die Leute das getestet und haben gemerkt, es funktioniert ja super gut, kriegt man super Ergebnisse mit. Und dann haben sie hinterher erst quasi offiziell bestätigt, dass dieses Modell von Google ist. Und dann ist
und deswegen
das
wahrscheinlich auch der Name. Und du meintest ja in der Vorbesprechung hier quasi auch, dass sie das auch gemacht haben, weil sie ja da noch so verschrien waren, was so KI und AI und sowas alles angeht.
Ja, am Anfang war Google ja so ein bisschen der Laughingstock, die Lachnummer im KI-Bereich, weil sie mit ihren Modellen nicht hinterhergekommen sind und die so viele Fehler produziert haben und so schlecht waren.
Aber jetzt kam Nano Banana.
Dann kam Nano Banana. Ja, und das ist ja nicht das erste Ding, womit sie erfolgreich sind. Vorher hatten sie Veo 3, dieses Videomodell, was große Wellen geschlagen hat, dann was auch ein bisschen kleiner war, diese Audio-Overviews von Notebook LM, wo man quasi so einen Podcast generieren kann, müsst ihr mal ausprobieren, super crazy. Also die haben jetzt wirklich mehrere KI-Produkte und Features nacheinander rausgehauen, die viel Aufmerksamkeit generiert haben und wirklich positive Aufmerksamkeit generiert haben. Und wenn man sieht, OpenAI ist das zuletzt nicht so gelungen mit GPT-5, war ja eher so ein bisschen ein Flop. Und jetzt hat Gemini ChatGPT auch noch wahrscheinlich mit Hilfe von Nano Banana auf Platz 1 der App Stores überholt. Und finde ich schon ganz interessant. Muss man, glaube ich, beobachten.
Ja, mal schauen, was ChatGPT sich da als nächstes einfallen lässt.
Ja.
Der Wochensnack.
Also ein anderes Thema, was wir heute noch mitgebracht haben, ist YouTube. Denn YouTube möchte sich ein bisschen verändern. Und zwar haben sie jetzt angegeben bei einem Event, dass sie dynamische Ads launchen wollen. Das geht momentan nämlich bei YouTube noch nicht. Das heißt, du hast quasi ein Longformat-Video und der Creator oder die Creatorin nimmt da was auf und zeigt irgendwas in die Kamera. Und diese Ad bzw. dieses Placement ist dann in diesem Video eingebrannt, auf alle Zeiten. Also ich kann mir jetzt quasi von, du hast letztens gesagt, Bibis Beauty Palace noch irgendwelche Videos angucken und die spricht da quasi immer noch genau die gleiche Werbung ein. Und das ist natürlich für Brands ein relativ geiler Deal, weil du machst den Deal quasi einmal und hast dann irgendwie in 10 Jahren immer noch Views, die darauf kommen. Und für CreatorInnen halt ein bisschen weniger geil, weil die könnten natürlich diesen Werbeslot, falls man das irgendwie austauschen könnte, noch an andere Brands vermarkten oder so. Genau, und das wollen die jetzt irgendwie Anfang des Jahres launchen.
Dynamic Ad Insertion nennt man das in der Nerd-Sprache. ja, ich bin gespannt, wie gut das funktionieren wird. Ich bin gespannt, wie Google mit YouTube das machen wird. Offenbar können die, also so stelle ich es mir zumindest vor, können dann die Creator und die Channel-InhaberInnen diesen Bereich als Placement definieren und können das dann nachträglich austauschen und müssen das dann halt nur so aufnehmen, dass es einigermaßen gut ins genau. Video passt. Idealerweise wahrscheinlich dieselben Klamotten tragen, im selben Setting sitzen und so weiter.
Genau, ja. Das wird sowieso noch spannend, wie die das dann nachher wirklich technisch umsetzen. Aber man kann da zum Beispiel, und das finde ich auch ganz cool, angeben, wie lange die Kampagne auch laufen soll. Also wie lange soll dieses Video in diesem Video drin sein.
Ja.
Und wenn dann die Kampagne abgelaufen ist, dann wird auch automatisch das Video da rausgenommen.
Ja, also was ich glaube, was auch so ein bisschen dahinter steht, die ganzen Tech-Firmen versuchen sich, glaube ich, schon seit Jahren immer ein bisschen mehr, ein größeres Stück vom Influencer-Marketing-Kuchen zu sichern, weil ich glaube schon, dass Meta das ärgert, dass auf Instagram zum Beispiel so viel Influencer-Marketing läuft und das alles an ihnen vorbeiläuft. Und da haben sie schon ein paar Maßnahmen versucht zu ergreifen. Die haben dann also Creator-Marketplaces eingeführt, worüber die Marken dann die Creator finden. Dann mussten die Inhalte gekennzeichnet werden. Dann ist auch die Hoffnung, dass sie die Posts der Creator als Werbung schalten, damit da irgendwie Media-Budget draufkommt. Also das ist so ein bisschen meine Beobachtung, dass die Plattformen immer versuchen, sich noch mehr von diesem Budget zu holen. Und ich würde denken, dass dieser Schritt jetzt vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung geht, dass YouTube, Google da dann irgendwie ein bisschen dran beteiligt werden an diesen Placements, die sie dann damit vermitteln. Aber muss man sich dann im Detail genau anschauen, wie das
aber
läuft.
Aber ich glaube auf jeden Fall, weil was sie da auch noch gesagt haben und auch noch, was sie auch noch launchen wollen, ist, dass man richtige Markenlinks in die Shorts einbauen kann. Also, dass du quasi einen Link hast und der führt dann direkt zu dem Produkt.
Ja.
Und dass du auch in diesen Longform-Videos Produkte verlinken kannst. Also, was man jetzt auch schon von Instagram oder so kennt, wo dann kleine Links sind, die dann auch direkt zu dem Produkt führen. Das solltest du jetzt auch in Longform-Videos haben.
Ja. Also für die Creator sicherlich ein spannendes Ding und erstmal gut, dass sie da keine festen Placements mehr machen müssen. Muss man sich dann langfristig angucken, ob Google da auch noch irgendwie was von der Kohle will. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Entwicklung bei YouTube.
Ja, und ich bin auch gespannt unter anderem, wie das dann bei den Premium-Usern aussieht. Weil es gibt ja YouTube Premium und da zahlen sie ja quasi dafür, dass sie keine Ads und keine Werbung bekommen. Und wenn das aber immer so ein wechselndes Ding ist und nicht mehr baked in bei den Videos ist, wie gehen sie denn damit um? Wird das dann den Premium-User noch gezeigt oder nicht?
Wir werden versuchen, es herauszufinden, liebe Hörer.
Wir werden berichten.
Genau.
Okay, und weil wir unserem Namen alle Ehre machen wollen, Roland, was sind denn die Takeaways aus der Lab Story?
Also wenn ihr einen stationären Laden habt und bisher nur Laufkundschaft und Social Media habt, dann sammelt die E-Mail-Adresse ein von euren Kunden, damit ihr die direkt kontaktieren könnt.
Ja, und für mich auf jeden Fall, guckt euch und hört euch die State of the German Internet Keynote an, weil da reden Roland und Philipp Westermeier schon die ganze Zeit von Community Building und ja, es ist offenbar ein Trend, der funktioniert. Außerdem, falls ihr ein Produkt habt und ihr wollt das mal gerne irgendwo anders platzieren und den Hintergrund ändern oder vielleicht auf Rolands Kopf stellen, keine Ahnung, dann probiert das doch gerne mal mit Nano Banana und schickt mir das Bild gerne zu.
Ja, und das Thema YouTube-Placements, behaltet das doch auch mal im Blick. Vielleicht gibt es ja künftig die Möglichkeit, bei so Evergreen-Videos oder Videos, die irgendwie durch die Decke gegangen sind, dann nach ein paar Wochen ein neues Placement zu buchen. Und vielleicht ergeben sich da neue Chancen. Vielleicht schreibe ich dann in meinem nächsten Newsletter drüber, was wir bis dahin gefunden haben.
Ach schön, was für ein Übergang, Roland.
Herrlich.
Das heißt,
ich werde schon zum Promo-Profi.
Ihr sollt alle einmal Rolands Newsletter, Rolands Recap abonnieren. Ihr könnt auch gerne diesen Podcast abonnieren, 5 Sterne hinterlassen und einen Kommentar schreiben, falls es euch gefallen hat. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
Vielen Dank und bis dann. Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.